Die Auferstehung Christi als Grund unserer Hoffnung, Teil 2 dieses Vortrages von Professor Anton Ziegenhaus, heute hier im Katechismus bei Radio Horeb. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Gehalten hat Anton Ziegenhaus, der emeritierte Dogmatiker der Uni Augsburg, gehalten hat er diesen Vortrag, die Auferstehung Christi als Grund unserer Hoffnung, bei einer theologischen Sommerakademie in Augsburg. Heute also der zweite Teil, der Katechismus der katholischen Kirche. Im Punkt 651 zitiert zunächst das Wort des Apostels Paulus im 1. Korintherbrief 15, Vers 14. Ist Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Und der Katechismus kommentiert das dann wie folgt. Die Auferstehung stellt vor allem die Bestätigung für all das dar, was Christus getan und gelehrt hat. Sämtliche Wahrheiten, selbst die für den menschlichen Geist unfasslichsten, finden ihre Rechtfertigung, wenn Christus durch seine Auferstehung den von ihm verheißenen endgültigen Beweis seiner göttlichen Autorität gegeben hat. Die Auferstehung Christi als Grund unserer Hoffnung, hören Sie Teil 2 dieses Vortrages von Professor Anton Ziegenhaus.
Die Grundlage des Auferstehungsglaubens. Der Glaube an die Auferstehung Christi ist das Grunddogma unseres Glaubens. Der Apostel Paulus erklärt dies unmissverständlich, wörtlich: Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. 1. Korinther 15, 17. Christi Auferstehung ist die Voraussetzung für die allgemeine am jüngsten Tag und für die Überzeugung der Märtyrer. Wie gesichert ist nun diese Grundlage? Die Auferstehung Christi ist in jeder Hinsicht ein singuläres Ereignis. Damit ist nicht nur gemeint, dass sie von keiner geschichtlichen Persönlichkeit behauptet wird, sondern auch von keinem Religionsgründer. Obwohl doch in diesem Bereich ein legendäres Überhöhen im Verlauf der Geschichte erwartet werden könnte. Weder von Mose noch von Mohammed noch von Buddha wurde eine leibliche Auferstehung gelehrt. Wenn man noch dazu bedenkt, dass sich bei Jesus es sich um die Auferstehung eines Verbrechers handelt, kann man nur sagen, so dichtet man nicht. Ein Thomas hat durchaus sachgemäß reagiert. Im Übrigen dachten die Jünger, sie wären dem Falschen nachgelaufen und hatten Angst, weshalb sie sich hinter verschlossenen Türen versteckten. Der Umschwung im Denken der Jünger im Sinn der Auferstehung wurde vom Auferstandenen selbst initiiert. Dann erst begann die Verkündigung, dass der gekreuzigte Christus auferstanden und der Herr ist. Von dieser Anfangsverkündigung zeugen in allen Schriften des Neuen Testaments vorfindliche, aber früher als diese Schriften formulierte Christus- und Kyriosrufe. Ich will sagen, wir haben also das Neue Testament, aber früher als diese Schriften, von denen wir die Entstehungszeit ungefähr wissen, sind bestimmte Rufe, Christusrufe, nämlich Jesus Christus, oder Kyriosrufe, Kyrios heißt der Herr, Herr Jesus Christus. Diese Rufe, Jesus Christus oder Herr Jesus Christus, sind keine Eigennamen, wie man vielleicht denkt. Also wie man sagt, Herr Franz Huber, sondern das sind Ist-Sätze, ursprüngliche Ist-Sätze, Jesus, denn ihr kennt, ist vorausgesetzt in Jerusalem, Jesus ist der Christus, der Messias und der Herr. Das waren diese Ursätze, diese Ist-Sätze im Neuen Testament, die in den 30er Jahren Grundlage der Verkündigung waren. Diese Rufe sind also nachweislich sehr früh. Sie stammen aus den 30er Jahren. Das heißt, es fehlt die Zeit der Legendenbildung. Die stammen unmittelbar von den Verkündigern. Auf die Anfrage der Korinther geht Paulus in 1 Korinther 15 näher auf die Verlässlichkeit der Auferstehungsbotschaft ein. Wörtlich, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Er ist begraben worden, er ist auferstanden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas. Dieser Text ist höchst aufschlussreich. Paulus sagt, ihn selbst empfangen zu haben, offensichtlich als er selbst Christ wurde, also in den Jahren 33 bis 35. Und er sagt dann, er habe den Korinthern diesen Text vermittelt, als er nun selber in Korinth war und dort missioniert hat. Das war um das Jahr 50. Dabei fordert er ein Festhalten am Wortlaut. Also das Wort Wortlaut ist wichtig. Dass er selbst am Wortlaut festgehalten hat und nicht mit eigenen Worten diese Auferstehungsbotschaft formuliert hat, lässt sich sogar philologisch beweisen, denn es ist nicht der Stil, den wir von Paulus kennen, wenn er zum Beispiel von den Sünden in der Mehrzahl spricht, so schreibt er immer hyperton hamartematon. Aber hier heißt es hyperton hamartion, also eine andere Formulierung. Er gebraucht ein anderes Wort, das nicht seiner persönlichen Diktion entspricht. Der Gedankengang geht also vom Kreuzestod Christi aus, über das Grab, zur Auferstehung am dritten Tag und zur Erscheinung an Petrus, der als Hauptzeuge gegolten hat. Also, dass Petrus der Hauptzeuge ist, das finden wir öfter. Im Markus geht hin und sagt den Jüngern vor allem den Petrus, so sagt der Engel zu den Frauen. Und bei Lukas heißt es, als die Emmaus Jünger zurückkommen, die meinen jetzt den Aposteln was sagen zu müssen. Aber nein, die Apostel sind die eigentlichen Zeugen und die werden empfangen, der Herr ist wahrhaft auferstanden und dem Simon erschienen, wie der Petrus. Und das Gleiche gilt auch in Johannes 20, 6, wo die beiden Aposteln, also der Jünger, den Jesus liebte, und Petrus zum Grab hinlaufen. Der Lieblingsjünger ist schneller und Petrus kommt also langsam an und der Lieblingsjünger bleibt stehen, wartet, bis dann Petrus ins Grab hineingeht, schaut, wie die Dinge liegen, dass die Tücher noch da liegen. Das heißt, er wurde nicht gestohlen. Denn wenn ich einen Leichnam stehle, dann lasse ich doch nicht die Leichentücher liegen. Ich stehle sie doch in den Leichentüchern. Und dann erst geht Johannes selber ins Grab hinein. Das heißt, der eigentliche Zeuge ist Petrus. An Korinther 15, 3 bis 5 kann man erkennen, dass der Text sehr alt ist. Insofern fehlt die Zeit für Legendenbildungen. Ferner, dass die Urkirche auf eine korrekte Wiedergabe Wortlaut, heißt es, Wert legte. Und so Paulus bei seiner Bekehrung und die Korinther bei ihrer Bekehrung und auch später bei der Abfassung des Briefes es mit dem gleichen Text zu tun haben. Man hat also einen stereotypen Text immer wieder gegeben. Und dieser Text ist sehr früh, vielleicht 5 bis 6 Jahre erst nach den Ereignissen in Jerusalem formuliert worden. Dann heißt es im Korintherbrief noch, es gibt Zeugen und es werden die Zeugen genannt, also Petrus und dann noch die 12 und dann einmal 500, von denen die meisten noch leben. Damit ist gemeint, ihr könnt ja hingehen und euch erkundigen, sind das Träumer, sind das Lügner, wenn sie so etwas wie eine Auferstehung berichten. Man kann sich erkundigen. Die Auferstehungsbotschaft ist etwas völlig Unglaubliches, Unglaubwürdiges von der einen Seite her, wenn man von der Alltagserfahrung daran geht. Andererseits ist es eine der bestbezeugten Kunden aus dem Altertum. Sehr früh die feste Formulierung und die Zeugen, die man befragen kann, werden genannt. Nächster Punkt. Der lebendige Gott der Bibel. Die Auferstehung Christi ist ein Ereignis der Endzeit inmitten der Geschichte. Ein Ereignis, das Gott bewirkt. Der Glaube daran hängt zutiefst von der Gottesvorstellung der jeweiligen Menschen ab. Also die Gottesfrage ist sehr wichtig für den ganzen Auferstehungsglaube. Wer bei Gott nur an ein apersonales, höheres X denkt, wird ihm die Auferstehung Christi als Vorstufe der allgemeinen Auferweckung und einer verklärten Welt nicht zutrauen. Ein höheres X kann das nicht. Wer bei Gott nur ein apersonales Prinzip annimmt, kann ihm nur gesetzmäßiges Einwirken auf diese Welt zugestehen, aber kein personales Eingehen auf Bitten eines Menschen und kein wunderbares Eingreifen in die Geschichte. Also apersonales Prinzip, auch die alten Griechen haben in Gott so etwas wie den Ursprung gesehen, die Archä. Aber eine solche Archä ist apersonal und kann nicht eingreifen, personal, persönlich eingreifen und die Geschichte so oder so entwickeln lassen. Im 4. Jahrhundert gab es eine grimmige Auseinandersetzung zwischen einem naturalistischen heidnischen Philosophen und Diodor, Bischof von Tarsus. Für den Philosophen ist Gott apersonal und wirkt immer gleich. Das heißt, personale Handlungen wie Heilen und Verzeihen sind ihm fremd. Er ist kein Schöpfer und Erlöser. Das, was der Philosoph als Gott bezeichnet, ist ein Prinzip. Ein Ur-Es. Die Welt ist ewig. Diodors personale Gottesvorstellung lässt dagegen Schöpfung und Auferstehung und Heilsgeschichte zu. Gott wirkt frei aufgrund seines Wollens. Wenn Gott aufgrund seines Seins wirkt, vollzieht sich seine Handlung unter Zwang. Wenn er jedoch aufgrund seines Willens wirkt, handelt er frei, so sagt Diodor. Für die Heiden hat Gott keinen freien Willen. Diodor kennt und betont, für Gott und den Menschen Willensfreiheit und Verantwortlichkeit. Für den Heiden gibt es keinen Schöpfungsbeginn und konsequenterweise auch keine Auferstehung. Als Grund für die Möglichkeit und Notwendigkeit führt Diodor an, dass für das Gute und Böse eine Vergeltung stattfinden muss und diese nur aufgrund der Auferstehung sein kann. Wörtlich, wenn keine Auferstehung von den Toten stattfindet, wie werden sich dann die gleich sein, die die Marterqualen zugefügt und die sie ausgehalten haben? Also er fragt hier, wann gibt es Gerechtigkeit? Der eine hält die Marterqualen aus und der andere fügt sie voll Freude zu. Diodor kann einsichtig machen, dass nur eine personale Gottesvorstellung die Auferstehung denken lässt und die apersonale sie von vornherein ausschließt. Die ethische Argumentationsweise Diodors ist eindeutig. Er denkt also von der Gerechtigkeit her, dass Recht irgendwie sich durchsetzen muss und belohnt werden muss. Das apersonale Gottesbild lässt keine Schöpfung und keine Neuschöpfung, aber auch keine Auferstehung zu. Es gibt daher auch nichts Neues in der Welt. Nil novi sub sole. Es gibt höchstens eine Umstellung, eine andere Zusammensetzung oder eine andere Kombination. Eine Abwechslung, die mag interessant sein. Es gibt aber keine qualitative höhere Seinsart. Qualitativ Neues setzt einen personalen Schöpfergott voraus. So bedeutet die Auferstehung keine bloße Rückkehr in dieses Leben, wie es bei den biblischen Fällen der Auferstehung der Tochter des Jairus oder des Lazarus der Fall war. Meine Damen und Herren, wir sollen immer bedenken, die Auferstehung Jesu ist was anderes als die Auferstehung des Lazarus. Lazarus ist auferweckt worden und dann wieder gestorben. Aber von Jesus heißt es, Paulus im Römerbrief 6,9, wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt und nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Also, es wird Neues, Höheres, während eine Auferweckung in dieses Leben hinein eigentlich nur eine Weiterführung dieser zum Teil sehr verdrießlichen Umstände wäre. Die allgemeine Auferstehung am jüngsten Tag wird auch uns mit einer neuen Leiblichkeit beschenken. Das heißt, mit einer qualitativen, höheren Wirklichkeit, während die apersonale Gottesvorstellung nur der von Nietzsche als deprimierend empfundenen Wiederkehr des Gleichen entspricht. Also Zukunft ist nicht Wiederkehr des Gleichen, das wäre höchst langweilig und deprimierend. Ähnlich wie vielleicht ein Chemiker aus irgendwie seinen Grundelementen verschiedene Tabletten macht, die für verschiedene Krankheiten wirken. Aber es wird hier nur das anders vermischt, es geschieht nichts Neues. Diese Sicht des Neuen, das mehr ist als eine neue Zusammensetzung auf der Grundlage des Alten, wird durch den gängigen und weit verbreiteten Evolutionismus in Frage gestellt und verwischt. Man nimmt an, dass aus der sogenannten Ursuppe sich das Leben und schließlich der Geist entwickelt habe. Und zwar immer nur durch neue Kombinationen, durch neue Zusammenstellungen. So spricht der Nobelpreisträger und Biochemiker Jacques Monod in seinem Werk Zufall und Notwendigkeit ganz nebenbei. Für ihn ist das völlig unproblematisch. Er spricht den Satz aus, als dann der Fisch ans Land ging. Meine Damen und Herren, das eigentliche Problem wird völlig ignoriert. Der Fisch, der ans Land geht, ist in 2 Minuten tot. Monod bietet hier ein gutes Beispiel für die in der Evolutionsforschung allgemeine Tabuisierung eines Problems, nämlich, dass man zwar in der Mikroevolution eine großartige Entwicklung kennt, in der Mikroevolution, aber wenn man die Literatur anschaut für die Makroevolution, gibt es keine Literatur. Das heißt, die Makroevolution, dass so etwas geschehen ist wie der Übergang von Materie oder Ursuppe in Leben, von Leben in Geist, da fehlen einfach die Erfahrungen, die Forschung tritt hier auf der Stelle, bringt eigentlich nichts Neues. Dieses Problem, dass die Makroevolution nicht weiterkommt, wird immer überdeckt durch viele Beispiele aus der Mikroevolution. Die großen Sprünge kennen wir nicht. Neues entsteht nur durch Schöpfung, so das Leben, der Geist, die Person, die verklärte Leiblichkeit. Ohne Gott als Person gibt es nichts Neues, sondern nur Wiederholungen, andere Variationen, neue Mischungen, keinen qualitativen Fortschritt. Rudolf Bultmann leugnet Wunder und Auferstehung, ein Eingreifen Gottes in dieses Weltgeschehen. Auf die Frage, warum dann noch von Jesus reden, sagt Bultmann, jetzt braucht er den Grund, warum er von Jesus redet, weil an Jesus Gott gehandelt habe. Aber wo? Heinrich Schlier stellt da die Gegenfrage und fragt, warum Gott, wenn er an Jesus Christus gehandelt hat, ihn nicht auch im realistischen Sinn von den Toten auferweckt haben konnte? Die rechte Sicht von Gott ist für den Auferstehungsglauben grundlegend. Insofern hat Diodor recht, wenn er dem Heiden entgegenhält, warum sollte Gott nicht etwas können, was er, der Heide, nicht versteht? Warum sollte es Gott nicht möglich sein, weil es der Heide nicht versteht? Meine Damen und Herren, ich habe von den Auferstehungszeugen gesprochen. Das sind die Märtyrer. Für sie ist die Gemeinschaft mit Christus wichtiger als das eigene Leben. Und die Märtyrer werden in den Hochgebeten der Heiligen Messe immer genannt mit den Aposteln. Sie sind neben und nach den Aposteln die Urzeugen. Habe ich dann davon gesprochen, dass dieses Zeugnis bestens belegt ist. Und schließlich, man kann nur von der Auferstehung sprechen, wenn wir einen personalen Gott annehmen, nicht ein höheres X, nicht ein Es, nicht eine Urkraft, sondern eben ein Du. Das ist das biblische Gottesbild. Und auf dieser Grundlage des biblischen Gottesbildes, der Schöpfer ist, kann man auch bestens akzeptieren, dass dieser Schöpfer auch der Neuschöpfer ist, der die ganze Welt und uns in eine neue Wirklichkeit hinüberführen will. Ich danke Ihnen.
Die Auferstehung Christi als Grund unserer Hoffnung. Sie hörten hier im Katechismus Professor Anton Ziegenhaus mit einem Vortrag, der unter eben diesem Titel stand. Die Auferstehung Christi als Grund unserer Hoffnung. CD und Podcast von dieser Sendung gibt es auf den üblichen Wegen. Schauen Sie dazu am besten auf horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal im Katechismus wieder mit dabei sind. Lassen wir diese Sendung ausklingen mit Worten des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 656. Fasst er noch einmal zusammen. Der Glaube an die Auferstehung bezieht sich auf ein Ereignis, das von den Jüngern, die dem Auferstandenen wirklich begegnet sind, als geschichtlich bezeugt wurde. Als Eintritt der Menschennatur Christi in die Herrlichkeit Gottes ist sie gleichzeitig geheimnisvoll transzendent.